Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Cosmic Latte. Heute, Überraschung, mache ich zum ersten Mal meine erste Begrüßung. Ich hoffe, sie gefällt euch, denn mit mir ist diese Folge Jana und die Eva ist dabei.
Ja.
Hallo Eva.
Ja, hallo. Ja, ich bin auch da.
Ja, es ist nicht nur ich, keine Angst.
Ja, keine Überraschung.
Keine große Überraschung. Und wir gehen heute nochmal so ein bisschen in Richtung Planeten, habe ich gehört. Stimmt das?
Ja, meinerseits schon, ja. Übrigens, mein Thema ist inspiriert von einem von deinen Themen aus einer der letzten Folgen.
Aber
ja. Das ist mal der Teaser.
Das ist der Teaser, okay.
Für das, was heute kommen wird.
Sehr gut. Als ich gehört habe, so okay, wir gehen so Richtung Planeten, habe ich versucht, mich mal in noch was neu reinzulesen, was mich schon länger beschäftigt. Nämlich, du kennst doch bestimmt diese Symbole für die Planeten.
Ja.
Die sind immer so ein bisschen für mich astrologisch besetzt.
Ja,
weil
das stimmt.
Die da immer so in diesen Kreisen. Aber die haben eigentlich recht handfeste, sag ich mal, Ursprünge.
Ich finde, das sieht schon cool aus.
Die sehen geil aus.
Sie machen ja schon was her. Ja, ich finde es dann immer ein bisschen schade, dass das so astrologisch dann assoziiert wird. Ja,
besetzt wird, ne? Mhm. Weil vor allem auch, also ich meine, ganz berühmt sind ja Venus und Mars. Das sind die kennst du bestimmt auch. Das sind die heute auch größtenteils für so Männlichkeit und weiblich Symbole benutzt werden.
Paletten.
Genau. Weißt du, was die eigentlich darstellen sollen? Vor allem gerade diese zwei Symbole?
Venus und Mars-Symbol?
Ich fand es total witzig, weil ich erst dachte, so dieses Mars-Symbol, das ist ja dieser Kreis mit diesem...
Ja.
Für mich war es sofort so, ja, okay, das ist schon wieder irgendwas Fallisches.
Ja, das wäre meine Dings, ja, okay, gut, Männlichkeit, ja.
Genau. Anscheinend nicht. Es wird mit Mars, also Ares, dem Kriegsgott, assoziiert und das soll sein Schild mit dem Speer sein, den er dahinter hochhält.
Ja, voll. Jetzt sehe ich es auch.
Kann man auch sehen.
Ja, und böse wäre vorher etwas Schmutziges gedacht.
Eben. Alles völlig jugendfrei. Und das Venus-Symbol ist ja der Kreis mit diesem Kreuz drunter. Das ist anscheinend ein bisschen unklarer, woher das kommt. Aber man geht davon aus, dass es der Handspiegel der Aphrodite sein soll.
Ah,
also,
ja.
Also, dass sie so einen Spiegel in der Hand hält. Und da wird es dann immer gleich so esoterisch. Mhm. Die Ursprünge sind halt anders. Diese ganzen Symbole beziehungsweise dann auch Planeten werden mit bestimmten Elementen assoziiert. Aber das hat tatsächlich Gründe. Also zum Beispiel bei der Venus oder bei diesem Weiblichkeit Symbol ist das Element, was damit assoziiert wird, Kupfer. Und das liegt daran, dass diese Handspiegel früher oder das Spiegel allgemein früher aus Kupfer waren. Deswegen gilt dann dieses Symbol als Kupfersymbol. Und der Mars, was meinst du, welches Element? Was ist das männlichste Element im Periodensystem?
Eisen.
Es ist Eisen, genau.
Okay.
Absolut. Mars ist Eisen. Und ich habe mir immer gedacht, was soll denn dieser Scheiß? Mein Vater fährt, der hat einen Volvo. Wir haben immer schon Volvo gefahren. Und Volvo hat jetzt dieses Mars-Symbol, dieses Männlichkeitssymbol. Ja, das ist doch totaler Scheiße. Warum ist das so männlich
jetzt? Ich habe immer gedacht, das ist ein Macho-Gehabe.
Ja, genau. Und ich dachte, so Volvos sind jetzt nicht irgendwie so Statussymbol-Autos oder so. Nee, tatsächlich, Volvo hat früher Eisenprodukte hergestellt.
Ah,
also so Kugellager, irgendwie ist keine Ahnung. Also jedenfalls haben die so Eisenkram gemacht und daher kommt anscheinend dieses Symbol. Ich finde es ein fragwürdiges Markenzeichen, muss ich trotzdem sagen.
Ja, also das habe ich mir auch immer gedacht. Ja, richtig.
Also,
ich habe immer gedacht, okay, gut, ja. Interessant. Ja.
Es ist so ein bisschen schräg. Und wenn man jetzt aber eben drüber nachdenkt, Männlichkeit und Weiblichkeitszeichen, Mars und Venus, es gibt tatsächlich ja auch ein Zeichen, was gerade in der LGBTQ-Plus-Szene viel benutzt wird, aber auch Wurzeln hat in wissenschaftlichen Bereichen, zum Beispiel in der Botanik. Und zwar, wenn Botaniker, es gibt ja männliche und weibliche Pflanzen, aber es gibt auch Pflanzen, die Merkmale von beidem haben. Dann nennt man sowas Hermaphrodite meistens.
Ja, das habe ich schon gehört.
Das Symbol für die ist schaut aus wie das Weiblichkeitszeichen mit einem Kreuz und eben dem Kreis drüber. Aber auf dem Kopf sind nochmal so zwei Flügelchen, also zwei Cs, die sozusagen oben auf dem Kreis drauf sind. Und das ist eigentlich das Zeichen für einen Merkur. In der LGBTQ-Plus-Szene wird das nicht ausschließlich, da gibt es auch noch andere Symbole, aber unter anderem einfach als Symbol für non-binäre Geschlechteridentitäten
genutzt. Das wusste ich nicht, sehr spannend.
Das finde ich irgendwie ganz cool. Ich habe mich dann auch mal ein bisschen gefragt, warum Merkur als dieses non-binäre Symbol sozusagen? Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich bin da ein riesen griechische Mythologie-Fan.
Oh nein, voll das Outing.
Also ich habe es ja jetzt auch normalerweise nicht so mit anderen Religionen oder gerade Esoterik oder irgendwelchen astrologischen Sachen, aber bei den alten Griechen, also diese Geschichten, da geht's ja so ab, dass es wirklich immer
Das begeistert dich dann.
Das begeistert. Ich glaube, es liegt daran, ich hatte als Kind so eine Kassette, wo so griechische Sagen für Kinder erzählt wurden. Und ich war da total begeistert, weil das war so, da haben Götter so richtig, die machen so Sachen, ja, die verwandeln sich dann in Tiere und dann sind sie sauer und der eine schmeißt den anderen runter und dann gibt's Krieg. Mhm. Und
ja, das, ja, die haben eigentlich ziemlich arge Sachen gemacht.
Da geht's ab. Da habe ich mich dann so ein bisschen versucht reinzulesen, warum der Merkur bzw. Hermes so assoziiert wird mit dieser Non-Binarität. Mhm. Und es ist eigentlich gar nicht er, sondern, und dann kommt, macht das auch Sinn vom Namen her, es ist sein Sohn, den Merkur bzw. Hermes mit der Aphrodite hat. Und dieser Sohn heißt Hermaphrodit.
Ah, ja.
Genau. Und der hat männliche als auch weibliche Merkmale, also es ist nicht ganz klar, welches Geschlecht er hat. Das liegt anscheinend laut einer Geschichte, und das ist das liebe ich, das ist eben genau das, was ich
sage. Jetzt kommt's.
Hermaphrodit hat sich mit der Nymphe Salmakis verschmelzen lassen. Und die beiden sind sozusagen dann zu einer Person geworden und tragen also Geschlechtsmerkmale von beidem. Ich war dann so ein bisschen verwirrt, weil ich dachte mir so, ja gut, das ist ja sein Sohn, also Merkur selber ist ja jetzt nicht so ambivalent dargestellt. Aber da geht dann die Geschichte wieder so, es gibt einen Seher, Teresias, der ist zwischenzeitlich mal in eine Frau verwandelt worden, weil er zwei Schlangen beobachtet hat, die sich begattet haben und dann die weibliche, glaube ich, getötet hat. Genau. Und dann ist er in eine Frau verwandelt worden, hat dann auch Kinder gekriegt mit einem Mann und so, also ganz wilde Aktion. Und der hat, es geht immer ab, wie gesagt. Ja. Und der hat dem Hermes, also dem Merkur, seinen Helm mit den Flügelchen oben dran.
Okay, ja, gegeben. Den kennt man, ja.
Genau, den kennt man. Und der soll auch in diesem Symbol dargestellt sein, durch diese Flügelchen, die da oben auf dem Kreis sind. Und das, sagt man, ist so diese Assoziation von Merkur eben durch seinen Sohn und durch diesen Menschen, der ihm dieses große Geschenk gemacht hat, dass er sozusagen auch also als Sinnbild für die non-binären Geschlechter stehen.
Okay, spannend, ja. Auch diese ganzen Symbole und auch diese Analogien, die du jetzt gesagt hast, geht das alles auf die Antike, also auf die Griechen zurück? Oder wo hat das seinen Ursprung? Weißt du das?
Nicht nur, also teilweise, glaube ich, sind es auch andere, also nicht nur alten Griechen, sondern so zeitgenössische andere, ich glaube so Babylonien teilweise auch. Mhm. Und natürlich Neptun und Uranus haben erfundene, also neu dazu erfundene Symbole bekommen, weil die ja erst später entdeckt wurden.
Ah, okay. Das heißt, die Symbole sind erst erfunden worden, wie man die entdeckt hat oder wie? Extra für?
Ich glaube, sind erst später dazu gekommen, genau. Ah, weil Jupiter und Saturn haben ja allein schon ein bisschen kompliziertere Symbole, das sind immer so Wellen. Mhm. Und Neptun und Uranus sind dann nochmal anders. Und man hat dann irgendwann versucht, das zu vereinheitlichen, weil es gab dann eben bei der Entdeckung vom Uranus gab es ganz viele Symbole für auch so sämtliches anderes Zeugs, was im Sonnensystem unterwegs war. Also jeder Brocken hat da irgendein Symbol bekommen.
Ah, okay.
Und das hat man dann versucht, ein bisschen einzudampfen und zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach offizielle Symbole für die Planeten. Und aus dieser offiziellen, und das ist eben auch sehr astronomisch-wissenschaftlich fundiert, aus dieser Definition, ist auch dieses ganz Bekannte, was man in der Wissenschaft ständig sieht, Sonnen- und Erdsymbol. Mhm. Also die Sonne ist ja der Kreis mit dem Punkt drin und die Erde mit der Kreis mit dem Kreuz drin. Also die Symbole gab es vorher schon, aber dass das jetzt wirklich einfach per Definition Sonne und Erde darstellt und das in eine Ordnung bringt, das kommt dann aus der Zeit, soweit ich das gelesen habe.
Ah, okay. Ja, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, wie alt diese Symbole eigentlich sind.
Also teilweise sind die eben wirklich richtig alt und ich fand das interessant, dass es sich da eigentlich um was handelt, was, ich glaube, das hattet ihr ja auch in dieser Astrologie-Folge besprochen, dass das, glaube ich, schon absichtlich ist, dass, das klingt jetzt verschwörerisch, aber dass man so eine Astrologie-Lobby hat, die immer dafür sorgen wollen, dass das irgendwie alles fließende Übergänge sind, Astronomie und Astrologie, das ist ja eigentlich alles das Gleiche und so. Und sich dann dementsprechend natürlich auch an diesen Symbolen bedient, die sie jetzt zumindest, also bis auf dieses Sonnen- und Erdsymbol, finde ich, schon zu einem großen Teil vereinnahmt haben. Also ich habe so ein Jupiter-Symbol, sieht total, man nicht oft in irgendwelchen wissenschaftlichen Veröffentlichungen.
Ja, das stimmt, ja.
Das habe ich nur gedacht, irgendwie ist das ganz spannend. Ich war auch ganz froh, dass ich endlich mal verstanden habe, warum Volvo dieses komische Symbol hat als Marke.
Doch, kein Machismo, okay.
Doch, ja, aber ich dachte, so ein Volvo, das ist jetzt nicht so eine Macho-Karre eigentlich.
Ja, stimmt.
Aber ja. Nee, es ist das Eisen tatsächlich. Und es gibt so Minen, die bestimmte Wappen haben oder Städte. Da sind auch oft diese Weiblichkeit und Männlichkeitszeichen drauf. Das weist aber dann in dem Fall tatsächlich auf Kupfer oder Eisen hin. Okay. Und hat nichts damit zu tun. Wir sind die Miene der Frauen.
Okay. Die Miene der Frauen, ja. Ich frage mich jetzt gerade, wie landläufig das bekannt ist. Also, dass die Assoziation eben Eisen und Kupfer ist.
Das weiß ich auch nicht. Ich habe es gar nicht gewusst.
Ja, eben, also, weil ich denke jetzt eben auch Volvo, ja, dass die halt das genommen haben, weil es halt mit Eisen ist. Ja, denke ja. Okay.
Seltsamer. Aber es ist halt so ein bisschen so dieses, ja, das stimmt schon, nur jeder assoziiert mit diesem Symbol halt was völlig anderes.
Ja,
also,
eben.
Das ist ja immer dieses, das möchte ich dem gar nicht unterstellen, aber es gibt ja Symbole, die vereinnahmt wurden. Ich meine, wenn ich jetzt ein Hakenkreuz irgendwo hinstelle, kann ich mich auch nicht mehr hinstellen und sagen, das ist ein Sonnensymbol.
Ja, das ist zwar richtig. Das ist zumindest das Problem, ja.
Ist natürlich jetzt im Fall von Volvo weniger dramatisch. Okay, ja. Aber,
wie alt ist denn das Volvo-Logo? Weißt du das zufällig?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe neulich mal geguckt. Ich meine auch, dass Volvo früher ein anderes Logo hatte. Die hatten nur so einen Kreis mit so einem Schriftzug in der Mitte. Und das ist relativ neu. Ich glaube, das ist erst, also es ist noch nicht ewig so, dass Volvo dieses Symbol hat.
Okay, muss ich mal googeln. Okay.
Ja,
aber ich kenne schon, also dass es nur das hat, also weil das habe ich mir immer schon gedacht, ja, das ist, oh Gott, wieso haben die eigentlich dieses
seltsame Symbol.
Dieses Männlichkeits- oder Maß-Symbol, das habe ich mir halt dann schon gedacht, im zweiten Schritt halt Männlichkeit und Maß, ja. Vor allem ja so, ihr USP ist eigentlich Sicherheit, aber ja, okay.
Eben.
Egal, ja, lassen wir das.
Naja, lassen wir das, genau. Aber habe ich mir nur gedacht, ist irgendwie eine ganz spannende Sache, vielleicht auch zum Einstieg in dein Planetenthema heute.
Mit Symbolen habe ich ja weniger zu tun. Aber du hast mich ja inspiriert, weil wenn wir uns zurückerinnern, vor gar nicht allzu langer Zeit, in Cosmic Latte 35, Episode 35, hast du über die Venus gesprochen. Und habe ich ja total spannend gefunden und hat mir extrem gut gefallen. Vor allem natürlich diese Vorstellung von diesem Dschungelparadies, das man ja damals hatte, also wo man noch nicht wirklich viel wusste, wie es auf der Venus eigentlich tatsächlich aussieht. Ja, hat man ja gedacht, dass unter dieser dicken Wolkenschicht, also ein schönes Dschungelparadies ist. Ja. Ich habe dann auch kurz darüber gesprochen, ja, in diesen frühen Science-Fiction-Werken ja durchaus auch seinen Niederschlag gefunden hat, ja, was ich in Isaac Asimov. Noch einmal erwähnen möchte ich den Jeffrey Landis, den habe ich damals nämlich auch erwähnt, weil er in seiner Kurzgeschichte damals, The Sultan of the Clouds 2010 allerdings, also das ist eine neue Geschichte, ja, er eine zukünftige Zivilisation erzählt, die eben in so einer Wolkenstadt wohnt. Da gibt es eben so Städte, die jetzt über dieser dichten Atmosphäre der Venus da eben so herumschweben. Und ich finde es eben spannend, weil er eigentlich ein NASA-Wissenschaftler ist und er in seiner Kurzgeschichte da aber eben diese ganzen wissenschaftlichen Sachen eigentlich mit einbringt. Und dann habe ich mir gedacht, weil eines meiner Lieblingsthemen ist ja Terraforming.
Ah, okay.
Und genau, und wir verbinden aber eigentlich Terraforming immer mit Mars. Also es ist immer so Terraforming Mars. Also das ist so fast schon in einem.
Elon Musk ja, genau, wirft Atombomben auf Mars, um ihn aufzuwärmen oder sowas.
Und so, genau, ja, das kennen wir ja alle. Und ich habe mir jetzt dann überlegt, okay, gut, wie schaut es eigentlich aus mit Terraforming auf der Venus? Und es gibt erstaunlich vieles dazu zu sagen und erstaunlich viele Gedanken auch. Deswegen haben wir gedacht, reden wir doch heute über Terraforming der Venus.
Ja, sehr spannend.
Aber du hast uns ja quasi eben schon die Basisinformationen zur Venus geliefert und jetzt können wir...
Sie ist nicht so ganz bewohnbar momentan.
Ja, keine Spoiler. Genau, also genau, deswegen lohnt es sich da vielleicht nachzudenken, ja, ob man und wie man sie dann terraformen kann. Die Idee hatte übrigens natürlich ein Science-Fiction-Autor zuerst, und zwar war das der Paul Anderson. Der hat schon in den frühen 50er Jahren die Idee gehabt, von die Venus zu terraformen in seiner Geschichte The Big Rain. In den 60er Jahren, also 1961, kam dann Carl Sagan tatsächlich, also von der wissenschaftlichen Seite.
Wie immer.
Genau, ja, auf die Idee. Was
Sagan taucht machen. Immer plötzlich irgendwie auf.
Genau, mit ganz argen Ideen, ja. Ich finde das ja auch wieder so spannend, dass halt also auch der Paul Anderson da in den frühen 50ern schon auf die Idee gekommen ist, die Venus zu terraformen.
War das noch dieses Dschungelparadiesbild oder wussten die schon?
Da komme ich dann nachher.
Da kommen wir dazu, okay.
Ja, das genau. Ist dann nämlich beim Carl Sagan wird das dann wichtig, ja.
Okay.
Also ich wollte nur ganz kurz noch auf Terraforming generell eingehen, also was das ja genau ist. Also ich glaube, also unsere Hörer und Hörerinnen, die wissen, was Terraforming ist, das sind ja schon alles Experten, ja. Und zwar geht es ja da darum, dass wir halt einen Planeten für uns Menschen lebensfreundlich machen. Das heißt, wir wollen da quasi, ja, eigentlich soll er erdähnlich sein. Ja, also es ist jetzt so ein bisschen eine Abgrenzung zum Planet Engineering, wo es halt eher darum geht, einen Planeten zu formen und zu gestalten. Und da geht es bei Terraforming wirklich darum, okay, also wir wollen da so eine zweite Erde schaffen. Ja. Interessanterweise ist das natürlich auch der Ursprung einer Science-Fiction-Story natürlich von Jack Williams, eben in den frühen 40ern schon. Also das finde ich ja nach wie vor, also der hat das erste Mal so sich Gedanken über Terraforming gemacht. Die Venus ist da auch interessant. interessant, weil ja, ich glaube, das hast du eh auch in der Folge ja gesagt, wenn wir die Venus terraformen, dann wäre das fast so ein bisschen sie zurückführen in einen ursprünglichen Zustand, weil es gibt also diese Standardhypothese, dass ja im frühen Sonnensystem die Venus ja durchaus lebensfreundlich war oder zumindest freundlicher, ja, und eine Oberflächentemperatur zugelassen hat, wo es ja auch Ozeane gegeben hat, ja, und dann ist aber eben das ganze Wasser ja verdampft, was ja dann zu diesem Runaway Greenhouse-Effekt, also zu diesem unkontrollierten Treibhauseffekt ja geführt hat, den wir ja kennen. Kurz die Erinnerung, die Venus ist nicht lebensfreundlich. Ja. Also es ist kein friendly Ort für uns, ja, die uns da jetzt gleich mal willkommen heißt. Also wie gesagt, nur ganz kurz zum Wiederholen, also zur Erinnerung, ja, es ist wirklich extrem heiß auf der Venus. Also wir reden hier von 460 Grad, 450 Grad Celsius. Ja. Extrem dichte Atmosphäre. Ja. Also wir haben da auf der Oberfläche 90-fachen Druck, als wir den wir hier auf der Erde haben. Ja. Also das würde ungefähr dem entsprechen, also wenn wir irgendwie so in 900 Meter Meerestiefe uns aufhalten würden, nur dass das Meer eben total heiß wäre, so mit 500 Grad, ja, bei der halt Blei schmelzen würde. Und die Atmosphäre besteht auch noch fast komplett aus Kohlendioxid. Also wir haben ja eh auch in einer der vorherigen Folgen ja auch kurz noch einmal darüber gesprochen, dass ja eben auch die Probleme bei so Venusländern ja dann eben auch der Druck wäre und die Temperaturen, dass das ja alles zerstören würde eigentlich. Also ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht ganz so offensichtlich, warum wir das terraformen sollten, ja.
Der Mars wirkt ja immer erreichbarer so ein bisschen, wenn man sagt, ja gut, der ist ein bisschen zu kalt und auf der Venus hast du diese Reihe
diese an Hölle. Genau. Ja, immer, das ist Inferno, ja, total, ja. Aber auch hier müssen wir uns wieder erinnern, dass wir ja auch gesagt haben, dass ja die Venus eigentlich eine Zwillingsschwester der Erde ist. Also sie ist ja von Größe und Masse ja sehr ähnlich, also heißt, es ist auch die Anziehungskraft ähnlich, was halt super praktisch ist, ja, also für uns, für den menschlichen Körper, weil wir hätten dann halt nicht so Probleme wie Muskelschwund und alles, was wir eben bei weniger Gravitationskraft hätten, ja, wie es ja eben beim Mars der Fall ist oder wäre. Ja. Und was auch noch dazu kommt, ist, die Venus kommt der Erde ja sehr nah. Das wäre halt dann super praktisch zum Hin- und Her-Pendeln oder für Reisen. Also es gibt schon Argumente, die halt für die Venus sprechen.
Sie kreist ja schneller um die Sonne als die Erde. Das heißt, sie kommt dann auch immer wieder, der Mars braucht ja ewig, bis er einmal rum ist. Das ist natürlich...
Ja, und sie kommt dann halt öfter oder so im Meer halt ran. Ja, gern. Aber wir müssen natürlich einiges ändern. Ja. Das macht es uns nicht leicht, ganz im Gegenteil. Ja. Also im Grunde gibt es jetzt mal drei Dinge, die wir halt im Fokus haben müssen, wenn wir da jetzt die Venus terraformen wollen. Und zwar ist es, natürlich müssten wir mal die Oberflächentemperatur senken. Also ich habe es ja schon gesagt,
Punkt diese eins.
460 Grad. Ja, dann müssen wir deutlich runter, also ideal wären so 15 Grad. Ja. Dann müssen wir natürlich diese dichte Kohlendioxid- und Schwefeldioxidatmosphäre entfernen. Das müssen wir irgendwie von diesem Planeten runterbekommen. Also diese 92 Bar habe ich eh schon erzählt. Ja. Das heißt, wir müssen es entweder entfernen oder irgendwie umwandeln in eine andere Form. Und dann brauchen wir natürlich Sauerstoff. Also wir müssen dann irgendwie auch diesen atembaren Sauerstoff in die Atmosphäre bekommen. Und ich habe mir das jetzt ein bisschen angeschaut. Die Wissenschaft hat sich erstaunlich viele Gedanken darüber gemacht. Also eigentlich ist ja die Idee, wirkt auf den ersten Blick total absurd. Und dann schaust du aber irgendwie und dann irgendwie hat sich schon vor 60 Jahren Carl Sagan Gedanken darüber gemacht. Ich meine, er hat es zum Mars auch gemacht, also da gibt es ja auch eine Arbeit von ihm. Und er war eben auch zur Venus und da war halt eben auch sein Ansatz, dass man halt einfach Mikroorganismen aussetzt. Ja. Das heißt, man startet dann eben diese Photosynthese, wie man es eigentlich von der Erde kennt, ja, also von der frühen Erde. Und die tun dann eben den Kohlendioxid in der Atmosphäre in Sauerstoff umwandeln und stoppen dann auch diesen starken Treibhauseffekt. Ja. Jetzt gibt es dabei natürlich ziemlich große Probleme, weil wir haben ja diese enorm dichte CO2-Atmosphäre. Ja. Das heißt, du hast diesen extremen Treibhauseffekt und diese hohen Temperaturen. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass man halt damals, eben auch in den 60ern, noch nicht so viel oder noch nicht so genau wusste, wie es jetzt auf der Venus tatsächlich aussieht oder vonstatten geht. Ja. Das hat man ja dann also hauptsächlich die Pioneer-Sonden und so, die haben da recht viel Erkenntnis auch geliefert. Ja. Und man hat sich das so ein bisschen gemütlicher vorgestellt. Ja. Also man wusste jetzt nicht, dass es halt so gar kein Wasser gibt, ja, diesen extrem hohen Atmosphärendruck, wusste man nicht, dass das so schlimm ist, ja, und auch, dass es Schwefeldioxid in der Luft gibt, also das, also diese Bedingungen hat man einfach nicht gewusst, ja, und deswegen wird das halt jetzt so einfach nicht funktionieren, ja, und ich habe es ganz interessant gefunden, weil nämlich der Carl Sagan so später gesagt hat, ja, also diese simple Idee von ihm, ja, mit diesen Mikroorganismen und dann passt das, ja, er hat es halt als naiv beschrieben, ja, also hat er gesagt,
ja, gut.
Das war vielleicht ein bisschen zu einfach gedacht, ja, was ich auch spannend finde, ist, also es gibt dann eine Studie, die herausgefunden hat, dass selbst wenn du Organismen hast, die du da jetzt hinbringen könntest, ja, und die dieses CO2 binden, ist das aber so viel auch, ja, dass dieser Prozess einfach ewig dauern würde. Wir sprechen da von Minimum 11.000 Jahre, also das ist so ganz, ganz optimistisch. Jahr bis hin zu einer Million Jahre. Also das ist, je nachdem,
so viel Zeit hat keiner.
Welches Modell du da nimmst, dann wird es halt ein bisschen lange dauern, einfach weil das so viel ist. Also du müsstest irgendwie so 99% der Atmosphäre abbauen, was halt total also arg ist. Also das sind schon wieder so Größenordnungen. Also ich habe mir das eben angeschaut, wo du halt echt denkst, so, also es sind irgendwie so 500 Quintillionen Kilogramm CO2. Also ich weiß nicht mal, was Quintillionen sind. irgendwie. Also das ist wieder so jenseits. Ich glaube, das ist ja auch das, was halt in der Forschung und der Wissenschaft dann oft so cool ist. Also irgendwie, okay, wie ist die Situation aussichtslos? Wir machen uns trotzdem Gedanken, wie wir das ändern können.
Naja, weil ich glaube, dass ja viele Dinge irgendwie lange völlig unmöglich wirken und dann irgendwann später dann doch irgendwo etwas zur Möglichkeit werden. Und das gehört halt dazu. Man muss nicht immer realistisch sein. Das ist das Schöne.
Und es gibt ja noch tatsächlich Forschung, also wie man diese ganzen Probleme da lösen könnte und wie man die Venus eben terraformen könnte. Und die Vorschläge, die ich euch jetzt gleich präsentieren werde, die basieren alle auf einem Paper und, jetzt aufpassen, nämlich vom Jeffrey A. Landis. Also,
das ist
nämlich genau der
Mann
Typ.
Von der NASA.
Ja, genau, der Mann von der NASA, der eben auch diese Science-Fiction-Geschichte geschrieben hat. Und der hat auch ein Paper rausgebracht, das heißt Terraforming Venus, das ist von 2011. Und ja, das ist echt ganz nett und es ist auch super zum Lesen. Also es hat irgendwie so, ist nur so ein 8-Seiten-Paper. Tatsächlich eines der wichtigsten Arbeiten zu dem Thema. Also nachdem ich das gelesen habe und dann habe ich noch so andere Quellen recherchiert und im Prinzip baut alles irgendwie auf ihn auf.
Aber das muss ich immer nur sagen, echt, kurze Paper, die dann zu so einem Meilenstein werden und auf dem alles, das ist Brillanz, das ist richtig, richtig gut. Weil da denke ich mir immer so, irgendwelche 36 Seiten Paper schreiben, das kann eigentlich fast irgendwo daher labern. Yeah. Aber diese kurzen, prägnanten Paper, wo du dann wirklich merkst, das sind fundamentale Sachen, das ist immer gut, das ist meistens Zeichen von Qualität.
Ja, und er bringt doch sehr gut, also auch den Stand der Forschung zusammen. Also eben, er erzählt ihm auch von Sagan, der da angefangen hat und kann da auch einen guten Überblick über das, was eben so generell da ist. Man kann sich da auch weiter einlesen, wenn es interessiert. Ich habe es mir auch ausgedruckt und bin dann damit ins Freibad gegangen.
Leichte Lektüre.
Ja, ich habe mir gedacht, hoffentlich spricht mich jetzt niemand an oder hoffentlich treffe ich niemanden, der dann so, was liest denn du da? Und ich so,
nix.
Ich lese mal da, wie man die Venus terraformt. Ja, neben mir die Damen sind mit der neuen Post gelegen. Ja.
Jeder liest, was er mag.
Ja, genau. Ja, Hauptsache es passt. Na, aber kann ich wirklich empfehlen. Also, wenn es interessiert, ist, wie gesagt, kann man sich auch online einfach runterladen und sich durchlesen. Ja, auf jeden Fall, was sind da jetzt so die Ansätze, wie man das Ganze jetzt angehen kann? Also, wie gesagt, das ist jetzt kein leichtes Unterfangen, aber es gibt Ansätze. Der erste wäre mal chemisch. Eigentlich ist es irgendwie logisch, dass man sich mal überlegt, okay, chemisch, wie kann ich das alles irgendwie, dass es halt bindet? Ja, also dieses Kohlendioxid mit chemischen Reaktionen binden. Auf der Erde ist ja viel CO2 im Gestein gebunden. Ich glaube, das haben wir ja auch besprochen. Irgendwann einmal.
Ja, stimmt.
Und das könnte man ja im Prinzip auf der Venus auch machen, dass du halt eben durch chemische Reaktionen das alles in so ein Carbonatgestein irgendwie umwandelst. Und man müsste dazu halt Magnesium, Kalzium auf die Venus bringen. Also die binden eben dieses CO2 und würden das dann eben aus der Atmosphäre entfernen. Das könnte man zum Beispiel von Merkur rüber transportieren. Mhm. Ja. Aber das sind halt wieder so absurd hohe Mengen erforderlich. Ja, das ist halt, ich meine, wir reden hier auf planetarer Ebene. Ja.
Außerdem, wie will man das von Merkur rüber transportieren?
Genau, da könntest du irgendwie solche Schleudern oder sowas, so Magnetobahnen oder irgendwas.
Ich hatte mal eine Führung gemacht mit Kindern und dann haben die mir diese Idee präsentiert und da war ich so, ja, das ist wahrscheinlich auch sowas, warum man nicht einfach einen großen Schlauch von der Erde zum Mars legt und das ganze CO2 rüber pumpt. Ich auch gesagt, ja geil, das ist wahrscheinlich auch so eine ähnliche Idee, wie man das dann beim Merkur machen kann.
Ja, aber du siehst ja, das ist halt alles eben nicht so easy, dass man das dann mal machen kann. Ja. Deswegen finde ich die jetzt auch nicht ganz so praktikabel, auch wenn der chemischer Ansatz seine Logik in sich hat. Aber es gibt ja auch noch einen physischen Ansatz. Ja. Und zwar habe ich ja schon kurz erwähnt, dass man ja die Atmosphäre entfernen müsste. Also man müsste da, weiß nicht, mit einer gigantischen Weltallputze, die da mit dem Staubsauger kommt, da weiß nicht, was von der Atmosphäre irgendwie wegsagen, aber das geht halt nicht. Aber man kann sich halt, so Art wie wegsprengen vielleicht, also wegpusten, zum Beispiel durch Asteroiden-Impacts, durch ein geschicktes Bombardement im richtigen Winkel und so, könntest du jetzt natürlich dann so viel Energie erzeugen, dass es halt quasi die Atmosphäre entfernen würde.
Ist das wieder so eine nukleare Option? Oder?
Ja, mich hat auch ein bisschen daran an Nuking erinnert. Ja. Aber du müsstest halt doch irgendwie so 2010 Kilometer Asteroiden da irgendwie raufknallen, die da notwendig wären, weil das eben, es geht ja um diese riesigen Massen und Energien, die du da halt aufbringen musst. Ja, also wenn du da halt die technische Fähigkeit hast, so Asteroiden da auf einem Planeten knallen zu lassen, ist es wahrscheinlich eine Zivilisation, die jetzt nicht wir sind. sind, ja, oder noch nicht sind, ja, oder noch lange
noch
nicht, noch lange nicht sind, ja. Und da ist halt dann auch die Frage, okay, wenn du jetzt aber quasi fähig bist, das zu tun, ja, dann machst du wahrscheinlich mit den Asteroiden eher was anderes. Also da
was anderes, ja. Dann wissen wir dieses so, dann hast du wahrscheinlich andere Probleme oder die Probleme, die dich die Venus terraformen lassen, nicht mehr.
Ja, also gerade wenn du so an dieses Asteroiden-Mining denkst, ja, glaube ich, wäre dann andere Sachen, dass du da ja da vielleicht Ressourcen dann entwendest und den halt dann nicht darauf knallst.
Ja, ja, ja.
Ja. Naja, finde ich eher so diese Science-Fiction-Ideen, ja, meiner Meinung nach. Ja. Die nächste, die finde ich tatsächlich sehr nett. Und zwar, da geht es darum, dass die Atmosphäre kondensieren lässt. Und zwar, indem du ein riesengroßes Schattenschild installierst. Ja. Also da hast du irgendwie so ein riesiges Sonnenschild, das ist eigentlich so wie ein Sonnensegel. Ja. Das würdest du eben auf so einen Lagrange-Punkt platzieren. Ja. Also wir haben ja darüber gesprochen, über die Lagrange-Punkte, die Parkplätze, wo wir gerne diverse Satelliten positionieren. Und da könntest du eben auch beim Venus und Sonne Lagrange-Punkt 1 also Sonnensegel anbringen. Also jetzt vielleicht nicht ein großes, weil da hättest du halt dann auch wieder ein bisschen Probleme, aber vielleicht so mehrere kleine oder dass du sie halt so richtig ausrichtest. Die würden dann natürlich für eine Abkühlung sorgen. Also dass du halt dann schaust, dass du halt irgendwie die Temperatur runterbekommst, ja, die Sonneneinstrahlung reduzierst, ja, dass der Planet dann eben so weit abkühlt, dass dann eben das ganze Kohlendioxid dann eben in flüssiger Form kondensiert und dann halt als Trockeneis eigentlich ausfriert.
Okay, wow. Aber da musst du ja ganz schön weit runter, oder? Was brauchst du da für Temperaturen?
Naja, eben, das würde dann halt langsam, aber doch würde das dann halt sinken. Wird halt lange dauern natürlich wieder, ja. Weil halt der Planet selber und das alles, da ist extrem viel Hitze und Wärme einfach auch gespeichert, ja. Also diese Wärmekapazität ist da einfach enorm. Und du hast halt dann aber einen extrem gekühlten Planeten. Der geht halt dann total runter, ja. Das heißt, das Ideal wäre da halt natürlich, dass du halt nur an bestimmten Stellen, wie halt den Polen oder so halt, dann dieses Eis halt dann hast, ja. Und der Rest halt eher gemäßigter ist. Wobei, da weiß ich halt dann auch nicht, wie du das hinbekommst. Aber nachdem ich ja auch immer so ein Fan von diesen ganzen Dyson-Sphären bin, ja, finde ich ja solche Sachen halt immer so Installationen im All halt total cool. Also das finde ich eine sehr, sehr coole
Idee. Es ist zumindest eine clevere Idee, weil du sagst, du musst ja nicht irgendwelche Atmosphären abtragen oder irgendwie durch die Gegend manövrieren, sondern du kannst den Planeten einfach abkühlen. Dann hast du wahrscheinlich relativ viel Eis. Oder? Also Trockeneis dann
ja, eben, genau,
auf dem Planeten rumliegen.
Ja, genau, das wäre halt dann eher dann so, also da ergeben sich dann andere Probleme, ja. Genau, weil du müsstest halt dann eben auch schauen, dass das halt dann nicht wieder auftaucht.
Dann hast du wieder CO2.
Ja. Genau, ja, eben. Also, ergeben sich andere Probleme, ja. Deswegen gibt es dann natürlich Alternativen, ja. Und jetzt nähern wir uns da so ein bisschen meinem Favoriten. Bei der Venus ist es ja auch wie bei uns auf der Erde, dass die Temperatur mit der Höhe abnimmt, ja. Und das heißt, du hast einen sogenannten Sweet Spot, der ist bei 54 Kilometer Höhe und da haben wir nämlich lauschige 20 Grad Temperatur.
Oh,
der Atmosphärendruck ist dem der Erde gleich. Das heißt, du hast kein Problem mit Gravitation oder sowas bei so anderen Space-Kolonien. Und das finde ich ist halt ein Mega-Plus für die Venus. Also das ist halt schon, finde ich, eine echt coole Sache. Ja. Aber du hast halt dann natürlich andere Probleme so ein bisschen. Nee. Aber ich finde das halt total cool, weil du könntest halt dann da halt so schwebende Habitate eigentlich anbringen.
So,
ja.
so eine Wolkenstadt wie vom Anfang.
Sozusagen. Genau, richtig. Ja. Also ich glaube, der Landis, der dürfte auch ein bisschen mit der Idee favorisieren, weil sie ja in seiner Science-Fiction-Geschichte auch erwähnt. Ja. Aber ich finde die Idee halt echt cool, dass du da halt so Habitate einfach baust, ja, also einfach unter Anführungszeichen, ja, und dich dann halt einfach in dieser Höhe da halt bewegst.
Da müsste man wahrscheinlich irgendwie schauen, wie man in der Höhe bleiben kann, also irgendwelche Heißluftballons oder sowas aufgespannt.
Ja, also da gibt es Ideen, dass du da halt eben mit dem Atmosphärendruck arbeitest, dass du quasi eben so wirklich schwebst eigentlich, also dass du so Bubbles in der Art hast, ja, also wo du halt mit der Dichte arbeitest.
Das stimmt natürlich, das wird immer dichter nach unten.
Genau, kannst du dann ausnützen, ja, also die Idee gefällt mir sehr gut. Man abgesehen davon, dass ich natürlich diese Idee der Wolkenstadt total cool finde, ich meine,
natürlich.
Star Wars, ja.
Voll. Ja, da habe ich auch sofort dran gedacht. Also Star Wars, die Wolkenstadt. Cloud, ich meine, die sind ja im Prinzip auf so einem Venus-Planeten. Oder sind die auf dem Gasriesen? Ich weiß es gar nicht.
Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, weil das ist ja ebenso in den Wolken eigentlich. Aber
du siehst nur die Wolken,
ja. Aber ich würde es mir halt, glaube ich, genauso vorstellen irgendwie.
Ja.
Wahrscheinlich gefällt mir deshalb die Idee so gut, ich gebe zu.
Kann ich verstehen.
Naja, auf jeden Fall, das Problem wäre natürlich, also beziehungsweise generell halt Herausforderungen, zusätzliche Herausforderungen sind, dass du halt kein Wasser hast. Du musst halt das Wasser auf jeden Fall hinbringen. Also das hast du ja schon erwähnt in deiner Folge und ich habe es ja auch kurz mal gesagt, dass ja auf der Venus halt so gut wie kein Wasser ist. Ich meine, da wäre halt eine Lösung, dass du halt wieder so eisige Objekte aus dem Asteroidengürtel vielleicht transportierst.
Du musst wieder Sachen durch die Gegend transportieren.
Genau, aber sie wären da. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie gar nichts ist, sondern du Du hättest da halt irgendwie so icy Objects, die da halt im Asteroidengürtel sind und ja, die könnte man dann vielleicht dorthin bringen. Ja. Das Problem ist halt nur, du musst halt da beim Wasser eben auch ein bisschen aufpassen, weil das ja auch ein Treibhausgas ist. Da musst du halt aufpassen, weil du halt dann wieder diesen Wasserdampf hast in der Atmosphäre und dass du halt dann nicht wieder diesen unkontrollierten Treibhauseffekt dann irgendwie erzeugst. Also da ist halt die Herausforderung, dass du diese Balance irgendwie hältst, ja, dass du dann halt nicht zu viel da irgendwie reinbringst. Ja. Dann haben wir noch natürlich diese ätzenden Schwefelsäurewolken.
Im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich.
Ja, genau, richtig. Die halt ja ätzend und natürlich gefährlich sind. Ja. Da wird die Lösung interessanterweise sogar unter Anführungszeichen leichter als mit dem Kohlendioxid, weil die Schwefelsäure leichter mit dem Gestein reagiert. Also du kannst das binden zu so einem Sulfatgestein, also zu Gips oder so. Ich meine, angesichts der anderen Probleme, die du hast. Ja.
Ist das wahrscheinlich das Geringste dann auch noch.
Da musst du halt die Temperatur noch regeln. Ja. Ich meine, jetzt hast du ja, dass halt hauptsächlich diese Wolken ja einen Großteil von dem Sonnenlicht reflektieren. Ja. Und wenn du jetzt halt die Wolken entfernst, hast du aber immer noch eine Oberflächentemperatur von 65 Grad. Ja. Und das ist jetzt auch so mit der Voraussetzung, aber dass du den Treibhauseffekt verbessert hast und dass das Terraforming dann halt zu denselben Albedo und Emissionswerten wie auf der Erde führt. Und dann kommst du halt auf diesen Wert. Ja. Und der Wert ist allerdings jetzt noch immer zu warm. Da hast du halt wieder das Problem, okay, mit dem Wasser und so, wieder Treibhauseffekt. Ja. Also das ist halt immer dieses Problem, dass auch wenn du es irgendwie runterbringst, ja, musst du halt aufpassen, dass es halt dann nicht gleich wieder losgeht. Ja. Das heißt, du bräuchtest auf jeden Fall irgendwie so eine zusätzliche Kühlung, wo wir halt wieder bei diesem coolen Sonnenschild wären.
Das heißt, du kannst nicht einmal diesen Planeten terraformen und sagen, jetzt passt alles, jetzt können wir da drauf wohnen, sondern du musst eigentlich ständig das so halten, dass es bewohnbar bleibt.
Ja, genau, musst halt dann immer halt dran arbeiten. Ja, und was auch noch dazu kommt, davon haben wir noch gar nicht gesprochen, der Venustag ist ja sehr lang.
Ja, das stimmt ja auch noch.
117 Erdentage, das dürfen wir nicht vergessen, ja, also das ist dann schon ein bisschen lang, ja, und da könnte man jetzt auch wieder sagen, okay, gut, können wir diesen Spin nicht irgendwie beschleunigen, also diese Umdrehung, dass sie da einfach sich ein bisschen schneller dreht, ja. Ja, könnte man wieder Asteroiden draufknallen, ja. Also, ich finde diese Lösung durch so einen Asteroiden-Impact finde ich halt total cool. So, okay, was können wir machen? Also, hauen wir ein paar Asteroiden drauf, ja. Zu wenig Wasser, Asteroiden.
Schmeißt du den Asteroiden drauf, wird schon gehen.
Ja, genau. Also, was müssen,
besser.
Genau, wir müssen die Atmosphäre entfernen. Ja, Asteroiden, hauen wir drauf. Ja. Genau, ja, gut. Ja, ihr seid riskant natürlich, ja. Also da kannst du natürlich jetzt sehr viel kaputt machen wieder, ja. Du brauchst halt natürlich riesige Energiemengen, ja. Also wie gesagt, wir sprechen da hier auf planetarer Ebene, ja. Und also da halt diese Energie dann weitergibst, ja, das ist halt enorm.
Naja, vor allem, wenn du was versuchst zu machen, was den Spin verändert, läufst du natürlich schon auch in Gefahr, irgendwie die Venus massivst anderweitig zu verändern, ihren Orbit zu verändern, all diesen Kram. Das ist eine heftige Idee, aber ich meine, Problem, schmeiß Asteroiden drauf.
Schon, gell? Also es ist halt schon
so. Es geht schon.
Asteroiden, so das Schweizer Taschenmesser.
Ja.
Hilft überall, genau. Ja. Also da wäre aber dann eben eher jetzt wieder die Lösung, wieder bei diesen Spiegeln, also diese künstliche Abschirmung vielleicht auch, ja, also diese Sonnensegel, da ist auch eine Idee, dass das halt jetzt eben auch so Spiegeln sein könnten, die das halt eben abschirmen und halt das so spiegeln und reflektieren, dass du halt irgendwie so einen Art Tag-Nacht-Rhythmus irgendwie schaffen kannst, der halt besser passt. Man hat sich dann auch überlegt, okay, ob man halt irgendwie so Organismen hat, die halt in diesem 117-Tage-Zyklus dann irgendwie gedeihen können, ja. Weiß ich jetzt nicht. Also langfristiges Ziel wäre halt schon irgendwie so auf irgendeinen 24-Stunden-Zyklus zu kommen. Ja. Ich glaube, da wäre halt eher so eine künstliche Regelung wahrscheinlich besser, auch weil du halt dann diese Tag-Nacht-Temperaturunterschiede hast.
Ja, man merkt da an der Stelle einfach, wie schlimm wir halt auf die Erde geeicht sind. Das ist alles, wenn das irgendwie anders ist, ist das sofort ein Problem. Das
ja, furchtbar, gell? Ist der überhaupt situationselastisch oder wie das so schön heißt?
Nein, wir sind überhaupt nicht anpassungsfähig. Wenn du so, hä, was? Der Tag ist anders? Nein, das geht nicht.
Genau. Ja, bitte. Na, viel zu lange, ja, da kann ich nicht arbeiten. Ja.
Nee. Also 117 Erdtage. Es ist ja auch, wahrscheinlich ist ja nicht nur ein, wir sind das nicht gewöhnt oder Menschen wollen sowas. Es ist ja auch ein Hitzeproblem, oder? Wenn du halt so lange dann im Dunkeln bist oder so lange im Licht bist, verändert sich ja.
Ja. Also das sind diese Tag-Nacht-Temperaturen einfach. Ja, also es wird dann auf der Tagseite wird es dann wieder zu heiß und in der Nacht wird es dann wieder
zu kalt.
Ja. Sehen wir wieder mal, was wir für ein Glück haben hier auf der Erde.
Was wir für ein Glück haben.
Ja. Aber wir sehen halt eben auch, bei Terraformen, glaube ich, ist ziemlich viel Zukunftstechnologie notwendig. Also darum.
Ja.
Ich glaube, das ist jetzt nicht etwas, was wir einfach so machen können. Es ist jetzt nicht sowas, ja, wo wir sagen, okay, gut, wir haben da jetzt ein Problem, ja, auf der Erde angenommen. Und dann fangen wir an, Mars oder Venus zu terraformen und die nächste Generation kann dann schon quasi mit der Kolonie beginnen. Ja, das
keine
geht
Chance.
Halt nicht.
Ja, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, was du vorhin gemeint hast, dieses, wenn wir dazu dann doch technisch in der Lage wären, dann darf man sich fragen, ist es dann noch notwendig? Also das ist extrem unangenehm, auf anderen Planeten zu leben. Ich glaube auch, selbst wenn sie geterraformt sind, ist es nie so angenehm wie auf einer, wie auf der Erde. Und das ist die alte Klatsche, ne? Aber das stimmt natürlich auch, wenn man sich das anschaut, da muss man sagen, naja, im Vergleich dazu, den Klimawandel auf der Erde aufzuhalten, wirkt ja schon fast leicht. Also, ich glaube, es ist wichtig, sich das vor Augen zu führen, was für einen Aufwand man betreiben müsste, auf anderen Planeten die halbwegs bewohnbar zu machen, dass man dann versteht, warum wir unseren unbedingt bewohnbar müssen.
Ja, vor allem, also bei diesen Terraforming-Ideen, da muss ja wirklich die Menschheit wirklich global zusammenarbeiten. Ja. Das ist jetzt nicht etwas, was du halt als ein Staat machen kannst, ja, sondern das muss halt wirklich die Menschheit gesamt machen. Ja. Und da denke ich mir dann auch wieder, ja, okay, und die Menschheit gesamt sollte aber eigentlich auch schauen, dass die Erde bewohnbar bleibt für uns. Ja.
Könnten wir auch machen,
Weil die Erde wird den Klimawandel durchhalten. Ja. Also das ist, die hat kein Problem damit.
Wir sind das Problem.
Wir haben ein Problem damit.
Ja, wir haben ein Problem damit und sind das Problem. Ja. Ich finde es irgendwie interessant, wenn man sich dann auch denkt, naja gut, was ist aber jetzt mit so, so Science-Fiction-Geschichten, warum gehen die dann auf andere Planeten? Ich glaube, das sind dann schon ganz andere Probleme. Das ist dann tatsächlich eher was von, wir müssen uns irgendwie expandieren, weil wir nicht mal alle unterkriegen, dass sich dann irgendwelche, ich denke mir, vielleicht auch echt Rohstoffe oder so, das kann ich mir noch am ehesten vorstellen. Ich glaube, diese Fantasien, und dafür ist es ja auch, glaube ich, das weiß ja auch jeder, dass wir irgendwie, weil die Erde uns leider zu warm wird, anfangen, die Venus abzukühlen. Das ist natürlich Quatsch, also so wird das wahrscheinlich nicht passieren. Aber man merkt aber auch, es ist noch nicht mal irgendwie technisch in der Nähe von dem, was wir machen können. Also ich meine, ein riesen Sonnenschild, das ist, glaube ich, schön, aber das ist...
Ja, ich meine, wir basteln ja gerade daran, dass wir wieder zum Mond fliegen.
Eben, also, und das ist kompliziert. Also ich meine, das ist wirklich schwierig.
Und wir haben ja auch noch keine Mondhabitate oder sonst irgendwas.
Ja, und jetzt sind sie doch neulich um die Ecke gekommen mit, Mars-Mission wird schwierig, weil die da alle die Nieren versagen oder so auf dem Weg dahin. Also es ist, wir Menschen sind schon, es ist squishy. Das ist leider... schlecht gemacht von Männern. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Ich liebe solche Ideen, sich das mal vorzustellen, das wirklich mal durchzudenken und nicht nur immer nur auf einem ja und dann irgendwie, sondern ja, okay, dann könnte man mit so einem Sonnenschein, weil die Ideen sind ja schon da. Also es mangelt ja nicht an den Ideen oder wissenschaftlichen Konzepten.
Ich finde es auch spannend, weil es ist ja auch zum Teil durchgerechnet, ja. Also so, okay, du brauchst so und so viel kinetische Energie, eben von Asteroiden oder sowas, okay, welche haben wir da? Wir hätten ja sogar genug Asteroiden, also das ist ja nicht.
Das ist alles da, genau. Das kann man alles machen.
Also, deswegen finde ich es ganz lustig, weil du kannst das im Prinzip auch durchrechnen, ja, du kannst eben ausrechnen, okay, eben, wenn ich die Wolken entferne, dann komme ich auf eine Oberflächentemperatur von 65 Grad und so, und ich finde das super spannend. Ja.
Das ist spannend, also, das ist so cool, dass wir das können. Das ist das, was wir vorhin auch, glaube ich, gesagt haben, oder? Du kannst in der Physik oder in der Wissenschaft da im Sinn, es muss nicht unbedingt realistisch sein, aber du bist in der Lage, es alles durchzurechnen. Du weißt, okay, wir bräuchten dieses und jenes und dann kannst du sagen, ja, weil die Energieaufwände so groß sind oder sonst irgendwas, ist das momentan unrealistisch. Aber es scheitert nicht daran, dass wir nicht in der Lage wären, festzustellen, was müsste man denn machen. Das, das können wir schon ganz lang. Das, ich meine, das haben wir schon in den 60ern angefangen, uns zu überlegen. Das ist echt wild.
Yeah. Und ich glaube, es braucht aber schon noch, es braucht halt einfach so Köpfe wie eben Carl Sagan, die da einfach so weit denken. Ja, und eigentlich auch in einem so großen Maßstab. Also, dass du ja wirklich von der Erde weggehst, und dir überlegst, okay, gut, was kann ich machen? Welche Probleme haben Venus und Mars? Wie ist das Problem vielleicht auch auf der Erde gelöst worden? Also eben, Stichwort eben frühe Erde, also war jetzt auch nicht so, bis sich das mal mit der Atmosphäre und so gebildet hat, Und was davon kann ich anwenden? Und ich glaube, dass eben solche Sachen bringen uns aber schon, also zeigen uns viele Sachen auch, was wie auf der Erde funktioniert oder nicht funktioniert.
Das glaube ich eher.
Und dass wir da halt schon Sachen ableiten können. Aber es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als dass wir als Menschheit einfach auf die Erde aufpassen müssen, besser aufpassen müssen.
Genau, man, es ist fast schon ein bisschen so eine alte Leier, aber man kommt irgendwie immer wieder da am Ende raus. Ne? Das ist beeindruckend, wie das alles fein abgestimmt ist. Meiner Ansicht nach muss man es immer andersrum sehen, wie sehr wir auf diesen Planeten fein abgestimmt sind. Ja. Dass wir wirklich diese Umgebung brauchen. Und alles andere für uns sofort zum Problem wird. Auf der anderen Seite sind wir ausgestattet mit einem Hirn, was uns in die Lage versetzt, darüber nachzudenken, wie man das auf der Venus machen könnte.
Genau, ja, richtig. Ja.
Mega Thema. Vielen Dank, dass du dich da so reingekniet hast und die Paper gelesen hast. Ich hoffe, es hatte der Recherche wahrscheinlich auch irgendwie Spaß gemacht.
Natürlich.
So kam es auch auf jeden Fall rüber.
Ja, ich will jetzt endlich mal diese Geschichte auch von dem Jeffrey Landis lesen. Ich werde mir das jetzt besorgen. Da.
Ja, ja. Ich liebe diese uralten Sci-Fi, die so weitläufig waren. Da gibt es auch The Ring World, wo jemand so eine Art Dyson-Ring schon ganz früh beschreibt und so. Wirklich
ja,
cool.
Stimmt. Ja. Die Idee ist ja auch eigentlich schon total alt.
Ja, 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 voll.
Wobei der Landis, das ist ja gar nicht alt. Das ist ja eigentlich neue Science-Fiction.
Ja, ja, gut. Der ist jetzt nicht... lebt der noch? Gibt es den noch?
Ja, sicher. Also ja, sicher. Also wie gesagt, der hat das Paper ist von 2011 und die Geschichte
ist jetzt nicht so lange. Ja.
Genau, die Geschichte ist von 2010. Der ist 1955 geboren.
Ah, da kann man noch leben.
Ja, ja, und er lebt auch noch, genau. Ja. Nee, ganz spannend. Ja. Also er wird auch auf Wikipedia wird auch beschrieben als US-amerikanischer Science-Fiction-Autor und für die NASA arbeitender Wissenschaftler. Also das ist voll der Traum, oder?
Das ist eine mega Kombi. Oh,
ja, ich bin gerade neidisch.
Ich finde, das ist wirklich geil. Ich finde, diese Geschichten sind die besten, weil ich meine, diese Sci-Fi-Geschichten, wo dann immer dieses, ja, das ist halt irgendwie mit hier Wundertechnik sozusagen alles gelöst, wenn du weißt, da steht wirklich was dahinter, da macht sich jemand Gedanken, das ist realistisch, das bedeutet dann was ganz anderes. Das ist, für mich ist so das beste Beispiel daran, ich weiß, das ist jetzt nicht das Realistischste, aber es ist eine gute Idee, ist der Warp-Antrieb aus Star Trek. Das ist schon, da wurde sich schon Gedanken gemacht, das ist nicht einfach so, ja, wir können irgendwie schneller als Licht reisen, sondern so, ist schon eine ganz gute Idee, die dahinter steht.
Also es ist so lustig, ich habe da letztens ein Video gesehen auf Instagram, wo es da irgendwie auch ging, dass ja Star Wars ja deswegen auch keine Science-Fiction ist. Ja. Bei ihnen heißt es einfach nur Lichtgeschwindigkeit. So, wir fahren jetzt Lichtgeschwindigkeit, also wir fliegen Lichtgeschwindigkeit. Ja. Und eben, bei Star Wars hast du den Warp-Antrieb und dass da ja so, sich viel mehr Gedanken darüber gemacht wird, ja, wie das alles funktionieren könnte, viel mehr Physik dahinter. Ja.
Star Wars ist ja wirklich eh mehr Fantasy fast schon mit ihrer Magie und ihrem märchenhaften Erzählen.
Also ich finde, es hat so Space Opera-mäßig fast ein bisschen.
Ja, ja, genau. Es ist eine ganz eigene Story, ja.
Genau. Was ja, aber nicht bedeutet, dass ich mir das nicht noch 100 Mal anschauen werde.
Nein. Das ist nicht, dass es weniger unterhaltsam ist. Das ist es überhaupt nicht. Ne?
Genau.
Aber es ist halt weniger fundiert in irgendwas. Und das finde ich das Faszinierende, wenn man dann irgendwie sagt, ja, okay, das sind schon Ideen, die sind jetzt nicht weit hergeholt, sondern die kommen aus einem realen Ursprung. Und eben sowas wie die Venus kann man sicherlich auch irgendwie so verpacken, dass man sagt, ja, wenn es irgendeinen Grund geben sollte und die Menschheit unbedingt das machen muss, kann es schon sein, dass wir das irgendwie hinkriegen. Das ist schon das ist abgefahren.
Ich sage nur Wolkenstadt.
Wolkenstadt, genau.
Genau.
Ja, alles klar. Ja, mit diesem schönen Bild, glaube ich, sind wir schon am Ende angekommen. Mhm. Danke dir nochmal, Eva, für die Recherche, für dieses sehr, sehr spannende Thema. Wenn euch die Folge auch gut gefallen hat und ihr uns danken möchtet, dann könnt ihr das machen. Das geht einerseits über PayPal. Da könnt ihr einfach an das PayPal-Konto einmalig spenden. Ihr könnt aber auch Abos abschließen über Steady oder Patreon. Und selbstverständlich, allein, dass ihr zuhört, ist schon wirklich mega. Wir freuen uns riesig darüber, dass es immer, dass diese ganze Community immer weiter wächst und immer größer wird. Wenn ihr Feedback habt, Bewertungen, dann lasst ihr uns gern zukommen. Könnt uns natürlich auch immer gerne weiterempfehlen. Das hilft natürlich auch sehr, damit das Ganze hier wachsen kann. Und falls ihr uns kontaktieren wollt, Fragen habt, wenn ihr noch was wisst zum Terraforming auf der Venus, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontakt@cosmiclatte.at oder schaut auf die Website cosmiclatte.at. Ansonsten sind wir natürlich auch auf Social Media unterwegs, Instagram oder X, formerly known as Twitter. Da findet ihr uns unter Cosmic Latte. Ansonsten wünschen wir euch natürlich eine gute Zeit. Hoffentlich müssen wir nicht in allzu kurzer Zeit die Venus terraformen, sondern haben noch ein bisschen Zeit, bevor wir uns diesem Aufwand stellen müssen. Und genau, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Genau, bis dann. Tschüss.
Ciao. Ich nehme jetzt immer vor, kürzere Folgen zu machen oder kürzer zu reden. Und dann denkt man sich, ja, das geht jetzt ganz schnell. Und dann sitzt du wieder davor und denkst, warum hat das jetzt eigentlich schon wieder eine Dreiviertelstunde gedauert?
Ja, okay. Bei mir ist die Vorbereitung immer länger. Ich habe dann immer so ewig lange Vorbereitungen, weil ich da irgendwie dann alles lesen und wissen mag und so. Und dann, weiß nicht, dann gefühlt rase ich dann aber da durch und bin schnell fertig. Also bei mir ist das eher das Gegenteil. Ich muss das viel reden oder langsam reden muss ich lernen.